Heute Abend werde ich versuchen, einen Spagat zu machen zwischen Nehemiah und Wake Up. Okay? Also zwischen Predigtreihe, die wir beendet haben, und das, was vor euch, vor uns steht. Thema von Wake Up ist, let them be one. Also lass, dass sie eins werden. Und zwei Sachen, was ich so aus Nehemiah, natürlich Nehemiah war für mich immer so ein ganz mächtiges Buch und Teil der Geschichte, von dieser jüdischen Geschichte. Aber so zwei Sachen, was ich zum Beispiel mitnehme, von der anderen Seite, Nehemiah wusste, dass er Teil von etwas Größerem ist. Er hat immer das ganze Buch, dieses Gefühl, ich kann manche Dinge nicht machen, ich kann mir manche Sachen nicht erlauben, ich bin Teil von etwas Größerem. Das ist wichtig in mein und in dein Leben. Ja, es ist schön, in die Schule zu gehen, danach einen Beruf zu lernen. Es ist schön, hier auf dieser Erde ein schönes Leben zu haben. Und wir wünschen uns irgendwie so ein ganz schönes Leben zu leben, wenn es geht. Aber Freunde, das muss mehr als das sein in unserem Leben. Dass wir morgens aufstehen mit dieser Gedanke, ich bin Teil von etwas, was nicht mit diesem Leben, mit dieser Erde zu tun hat, sondern ich bin Teil von Gottes Reich. Weil wenn alles versagt, wenn unser Leben nur verbunden ist an die Sachen, die dann versagen können, Geld, Karriere, Wohlstand, dann wie geht es weiter? Unser Leben muss verbunden sein an etwas, was nicht mit dieser Welt zu tun hat. Nummer zwei, was ich so mitgenommen habe aus Nehemiah, ist dieser Aspekt von Einheit. Nehemiah hat eine Vision gehabt, Nehemiah war Gottes Mann, Nehemiah wurde von Gott geführt, gar keine Frage, aber Nehemiah hat gewusst, ich kann das nicht alleine machen. Nehemiah hat gewusst, ich brauche Leute, so viel wie mögliche Leute, die mich unterstützen können, die diese Vision mitteilen, die Teil sind in dieser Arbeit, was wir machen. So, wer von euch liebt Mathematik? Hilf mir, Jesus. Okay, sind einige, ich dachte, es wären mehrere. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, Gottes Mathematik ist seltsam. Habt ihr gemerkt? Und das liebe ich auch bei Gott, dass seine Mathematik nicht so wie diese Mathematik in der Schule ist. Seine Mathematik ist ein bisschen anders. Zum Beispiel, Gott sagt 1 plus 1 gleich 1. Ja, 1 plus 1 gleich 1, sagt Gott, 1. Mose, Kapitel 1. Die zwei, Mann und Frau, die werden eins. Oder zum Beispiel 2. Petrus Kapitel 3, Gott sagt, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Aber dann möchte ich etwas lesen und ich werde jetzt dich bitten, nicht einzublenden. Also ich möchte nur einen Teil lesen von dieser Bibelvers, weil hier, das hat auch irgendwie ein bisschen mit Gottes Mathematik zu tun und die Art und Weise, wie Gott die Sachen sieht. Ich möchte euch einen Bibelvers lesen. Hier werden wir anfangen und dann ein bisschen durch die Bibel gehen. Ein Bibelvers lesen aus 5. Mose Kapitel 32. Okay, in 5. Mose Kapitel 32. Nein, bitte die Bibel nicht öffnen. Bitte das hört sich komisch an in die Gemeinde, aber bitte die Bibel nicht öffnen. Lies noch dieser Bibelvers nicht, weil ich werde das erste Teil lesen und dann zweite Teil werde ich euch fragen, wie es eigentlich nach unserer Mathematik weitergehen soll. Aber wir werden merken, dass Gott eine andere Art von Mathematik hat. 5. Mose Kapitel 32, das ist das Lied von Mose. Ganz zum Schluss, er ist ganz alt, er muss sich verabschieden irgendwie von das Volk. Und was macht er? Er fasst alles zusammen, die ganze Geschichte, in ein Lied. Und er kommt mit dieses Lied und irgendwann in Vers 30, okay, 5. Mose 32 mit 30, er sagt, wie könnte eine 1000 jagen? Er spricht hier, über eine von Gottes Volk. Und er sagt, wenn dieses Volk bei Gott bleibt und wenn sie treu sind, es besteht die Möglichkeit, dass sie so eine Kraft empfangen. Natürlich, das ist bildlich gemeint. Natürlich, das ist hier dieser Aspekt von einer übernatürlichen Kraft, die Gott uns schenken kann. Aber Mose sagt, wie könnte eine 1000 jagen? Also einer von euch, sagt Mose,
Gott kann euch so eine Kraft geben, dass einer von euch 1000 jagt. Jetzt ist die mathematische Frage, wie viel können zwei wegjagen? Wenn einer 1000 jagt, wie viele werden dann zwei jagen? Ah, ihr kennt es. Wie viele? 2000. Wie viele? 10.000, steht geschrieben, ja. Also nach unserer Mathematik wäre es so, okay, zwei, dann werden 2000 wegjagen. Aber schau mal, und jetzt kannst du das einblenden, schau mal, was die Bibel sagt. Und 10.000 in die Flucht schlagen. Und hier ist die Sache, was Gott sein Volk kommunizieren möchte, ist dieser Prinzip von Einheit. Zusammen mit Gottes Kraft, zusammen mit dieser Kraft, die wir von Gott empfangen. Ich meine, das ist schon etwas Wunderbares, wenn eine 1000 jagt, aber Gott sagt zwei, wenn ihr zu zweit seid, eure Einheit macht euch noch effizienter. Die Einheit der Gemeinde multipliziert Gottes Kraft in der Gemeinde. Die Einheit macht uns effizient. Es gibt Gemeinden, die sind sehr begabt, aber die sind nicht effizient für Gottes Reich. Wisst ihr, an was es liegt oft? Es fehlt an die Einheit. Es gibt Gemeinden, die sind sehr begabt, aber doch erreichen sie nicht viel, machen sie nicht viel für Gottes Reich, weil es fehlt an Einheit. Es gibt auf die andere Seite Gemeinden, die sind vielleicht nicht so viel begabt. Es sind ganz normale Gemeinden und doch erreichen sie so viel für Gottes Reich. Warum? Sie erkennen dieses Prinzip von Einheit. Wenn wir in Einheit leben, Freunde, das macht uns als Gemeinde, als Christen, als Jugend, als Gottes Volk auf dieser Erde noch effizienter. Und was wir brauchen, denke ich, ist diese Einheit, diese geistliche Einheit zwischen uns. Ich schaue mal zum Beispiel so Sonntag, ich sehe die Gemeinde voll bis nach hinten und das ist schön, aber ich frage mich, okay, sind wir nur eine Menge von verschiedenen Leuten, die zu einem Gottesdienst kommen, oder sind wir eins? Weil das macht uns wirklich effizient als Gemeinde. Nicht, wenn wir erstmal viele sind, sondern wenn wir eins sind. Ich schaue so in der Jugend, wenn wir zusammenkommen und trotz, dass es draußen so schön ist, wir sind einige heute Abend hier und ich schaue so und ich frage mich, sind wir so einzelne Personen, die wir in der Jugend kommen, um vielleicht ein Wort von Gott zu hören oder etwas zu erleben, oder sind wir eins in Einheit? Weil nochmal, diese Einheit multipliziert die Kraft, die Gott seiner Gemeinde schenkt. Gott hat es so vorhergesehen, dass diese Kraft, die er seiner Gemeinde geschenkt hat, dass diese Kraft in Einheit und durch Einheit wächst. Und Gott erkennt diese Wichtigkeit von Einheit. Schau mal zum Beispiel in 1. Mose in Kapitel 11. Es ist eigentlich ein negatives Beispiel. Es ist dieser Menschen vom Turm von Babel. Aber Gott erkennt hier bei diesen Menschen selber, wie wichtig dieser Prinzip von Einheit ist. Und ich möchte euch hier lesen in Vers 6. Das Positive bei diesen Leuten war, okay, die haben ein schlechter Gedanken gehabt, die wollten diesen Turm bauen und so weiter. Aber was positiv doch bei diesen Leuten war, die waren in Einheit. Und Gott erkennt, was für eine Macht, was für eine Kraft hinter dieser Einheit steckt. Und schau mal, was er sagt. Siehe, sie sind ein Volk. Und sie sprechen alle eine Sprache. Okay, übrigens, der Typ, der schuldig ist, dass du Französisch und Englisch lernen musst, heißt Nimrod, ja? Schon mal von ihm gehört? Er ist der Typ, der dafür zuständig ist, dass wir Fremdsprachen haben in der Schule. Weil damals haben sie nur eine Sprache gelernt, ja, und gesprochen. Okay, und dann ging's los mit verschiedenen Sprachen. Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Merkt ihr, was Gott sagt? Gott sagt, weil diese Leute eins sind. Klar, ihre Richtung ist falsch und ihre Gedanke ist falsch, aber die Einheit, die dahinter steckt, ist so stark, nichts wird sie zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Gott erkennt diese Kraft, diese Macht von Einheit. Kein Wunder, wenn wir das ein bisschen so anschauen, kein Wunder, dass Satan, dass der Feind gegen Einheit kämpft. Es ist eine Sache bei ihm ganz oben auf die Liste, die Einheit zwischen Christen zu zerstören, die Einheit in einer Familie zu zerstören, die Einheit in einer Gemeinde zu zerstören, die Einheit in einer Kleingruppe zu zerstören, die Einheit in einer Stadt zwischen Gemeinden zu zerstören. Christen, die nicht mit anderen Christen zu tun haben wollen. Und Satan versucht, und manchmal, Freunde, ich rede jetzt nicht über diese Wahrheiten des Evangeliums, wo wir keinen Kompromiss machen dürfen. Aber ich rede manchmal, Satan kommt mit kleinen Dingen zwischen Christen. Und Christen können oder die leben nicht mehr weiter in Einheit. Ich rede jetzt nicht zum Beispiel über Wahrheiten des Evangeliums, wo wir natürlich keinen Kompromiss machen dürfen, sondern manchmal kommt Satan und kommt der Feind zwischen Christen, zwischen Geschwister, zwischen Gläubigen mit kleinen Sachen, mit kleinen Dingen und er versucht diese Einheit zu zerstören. Nächster Gedanke, Einheit ist wichtig für Gott. Und jetzt gehen wir ein bisschen, ich werde nur ein bisschen hier bleiben, weil ich gehe davon aus, nächste Woche wird mehr davon gepredigt aus diesem Text und ich möchte das nicht irgendwie alles durcheinander bringen. Aber ganz kurz möchten wir heute Abend, möchte ich etwas lesen in Johannes in Kapitel 17. In Johannes in Kapitel 17, das ist dieser Gebet des Herrn, Jesu Gebet in Johannes in Kapitel 17. Er betet am Anfang ganz kurz für sich. Ganz kurz am Anfang betet er für sich und dann betet er für die Gemeinde. Und ich möchte euch ermutigen, weil jetzt diese Woche anfängt vor Wake Up und es wird darüber gepredigt, es wird daraus gelesen, aus Johannes Kapitel 17 bin ich mir wirklich sicher, liest in dieser Woche dieses Gebet Jesu. Was ist Jesu Wunsch für seine Gemeinde? Es ist wie wenn du Jesus fragen kannst, Jesus, was ist deine Vision für die Gemeinde? Was ist dein Wunsch? Wie schlägt dein Herz für die Gemeinde? Und da findest du diese Antwort hier in diesem Gebet. Er betet für seine Gemeinde. Er betet und er sagt, warum die Gemeinde in der Welt bleiben muss. Er sagt zu seinem Vater, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Mit anderen Worten, das bedeutet, die Gemeinde muss in der Welt bleiben. Wir haben eine Mission. Er betet für mehrere Sachen, aber eine davon, Jesus betet für die Einheit seiner Gemeinde. Er betet. Schau mal, wie wichtig, ich meine, das, was wir in Johannes 17 haben, sind wenige Momente, bevor Jesus gefangen genommen worden ist. Sind wenige Momente, bevor Jesus dann auf diesen Weg geht zum Kreuz. Und er nimmt sich Zeit. Und wo ist sein Herz? Für was schlägt sein Herz als Retter, als Herr? Er betet für die Gemeinde. Er betet, weil er weiß ganz genau, nachdem er stirbt und nachdem er aufersteht, als Frucht von seinen Leiden wird die Gemeinde da sein auf dieser Erde. Wie schön. Und er betet, weil er weiß, die Gemeinde wird eine Mission haben und die Gemeinde wird angegriffen werden. Er betet, dass seine Gemeinde bewahrt ist in der Welt. Aber eine Sache, was er betet zum Schluss, und er wiederholt es und er sagt das immer wieder, er betet für Einheit. Und ich möchte euch einiges lesen. Vers 21, auf dass sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Die Einheit der Gemeinde widerspiegelt Gottes Einheit. Wisst ihr,
Eine Gemeinde, die nicht in Einheit lebt, kann nicht evangelisieren. Oh, kann schon versuchen zu evangelisieren, aber dieser Versuch wird oft bei einem Versuch bleiben. Weil die Leute werden anschauen, wie wir miteinander umgehen. Die Leute werden schauen, wie wir leben als Gemeinde zusammen. Und Jesus sagt, ich bete, dass sie eins sind, so wie wir eins sind. Dass diese Welt sieht, so wie wir eins sind, dass auch die Gemeinde eins ist. Die Einheit der Gemeinde widerspiegelt diese Einheit Gottes. Von Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Die Einheit der Gemeinde ist auch ein Zeugnis in der Welt. Ich bete, dass sie eins sind, damit diese Welt glaubt. Damit diese Welt glaubt. Und Jesus selber hat gesagt, dadurch wird diese Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn was? Wenn wir uns gegenseitig lieben. Nicht, wenn wir irgendwelche schöne Programme haben und coole Gebäude und das haben wir und das haben wir. Nein, wenn wir uns gegenseitig lieben mit Jesu Liebe, diese Welt wird erkennen, wer wir wirklich sind. Dann in Vers 23, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie selbst gleiche wie du mich und sie liebst gleiche wie du mich liebst. Jesus betet ganz klar für diese Einheit von seinem Volk, dass sie eins sind, dass sie eins werden. Let them be one. Lass, dass sie eins werden. Warum? Weil so und nur so wird diese Welt erreicht werden für Jesus Christus. Nur so will diese Welt erkennen, wer Jesus Christus ist. Nur so können wir Gott darstellen als Gemeinde, wenn wir eins sind. Nur so sind wir ein effizienter Zeugnis für unseren Herrn, wenn wir eins sind. So, lass mich jetzt zu einer ganz konkreten, praktischen Gedanke kommen. Und zwar, was tust du für die Einheit? Okay, also Einheit, 5. Mose, Einheit ist wichtig, macht uns effizient. Satan kämpft gegen Einheit. Für Jesus ist Einheit ganz wichtig. Er betet dafür, dass seine Gemeinde, dass wir eins sind. Lass mich zum Schluss, ich komme zum Schluss, ich predige kurz heute Abend, lass mich zum Schluss euch diese Gedanke für euch bringen, für uns alle bringen, dass wir uns ein bisschen mit dieser Gedanke beschäftigen. Was tue ich für Einheit? Habt ihr oft gemerkt, wenn es um Einheit geht, wir merken immer das oder wir merken sehr schnell, dass andere schuldig sind, weil es nicht läuft. Ah, das wäre so gut und so schön, wenn der und die, wenn der und die, wenn die so machen würden und wenn der so machen wird und wenn sie so machen wird. Und es wird so gut und so schön sein in der Gemeinde. Aber lass mich die Frage so drehen, was mache ich, was machst du, was mache ich mit mir, mit dir, soll in die erste Linie anfangen. Was mache ich für die Einheit in der Gemeinde? Was mache ich konkret für die Einheit in der Gemeinde? Und so möchte ich euch einladen, zu einem Text zu gehen in Kolosserbrief in Kapitel 3. Und wir haben heute, glaube ich, ein zweites Lied darüber gesungen, dass wir nicht mehr diese alte Schöpfung sind, sondern wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus und Jesu Blut hat in unserem Leben alles neu gemacht. Amen. Und darüber spricht Paulus hier in Kolosser Kapitel 3. Er zeigt uns, wer wir sind in Christus. Er sagt hier in Vers 1 zum Beispiel, wir sind mit Christus auferweckt worden, ja, aus dem Toten zu ein neues Leben. Er sagt in Vers 4, Christus ist unser Leben. Mit anderen Worten, Paulus sagt, wir sind gerettet worden, wir leben in Christus, wir leben mit Christus. Und nein, dieses Leben ist nicht vollkommen auf dieser Erde. Nein, wir sind nicht gerettet durch unsere Taten, aber dieses Leben mit Christus ist eine andere Art von Leben. Die Art und Weise, wie wir reden, die Art und Weise, wie wir uns verhalten, es ist nicht Moralismus, es ist nicht irgendwelche religiöse Zeug, den wir machen, um besser dazustehen. Es ist einfach die Tatsache, Jesus hat uns verändert. Wir haben ein zweites Lied gesungen. Und dann kommt er und zeigt uns, wie wir praktisch das Leben und erleben, dass Jesus uns verändert hat. Und das hat viel mit Beziehungen zu tun, das hat viel mit Einheit zu tun.
was Paulus hier beschreibt. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss zwei kurze Gedanken weitergeben, die uns helfen, indem jeder von uns etwas beiträgt für die Einheit. Legt ab und zieht an. Legt ab und zieht an. Das ist wie, wenn wir morgens aufstehen. Legt ab, Schlafanzug und zieht an. Das machen wir jeden Morgen. Und genau so sollen wir jeden Morgen diese Dinge tun, was die Bibel uns hier sagt. Legt ab, jeden Morgen, wenn du aufstehst, also keiner geht in Schlafanzug, in der Schule, bei der Arbeit. Manchmal sieht es so aus, dass manche in Schlafanzug, manchmal sieht das, nein, es ist kein Schlafanzug, das ist in, das ist Trend, das ist Mode, muss man nicht verstehen. Manchmal sieht es so aus, aber es ist kein Schlafanzug. Aber was machen wir jeden Morgen? Legt ab, zieht an. Und Paulus sagt, in unserem Leben mit Jesus, hier ist die Sache. Wenn wir gerettet werden, es sind noch viele Dinge in unserem Leben, an dem Jesus noch arbeiten möchte. Das ist, was manche nicht verstehen. Manche denken, okay, jemand hat sich bekehrt und wir erwarten von dieser Person, dass diese Person perfekt ist. Und dann schimpfen wir regen uns auf. Hey, Moment mal, er hat sich gerade seit einer Woche, seit einem Monat, seit einem Jahr bekehrt. Er ist noch nicht Profi im Glauben. Es gibt übrigens keine Profis im Glauben, aber manche sind so, seit lange dabei. Und manchmal, wenn jemand sich frisch bekehrt, wir vergessen eine Sache, es sind noch Dinge in sein Leben, an dem Gott arbeiten möchte. Und das ist ein Prozess, in dem wir manche Dinge ablegen müssen, jeden Tag. Und wir bleiben nicht einfach so, dass wir Dinge abgelegt haben, sondern wir ziehen was Neues an. Das ist das Schöne. Christentum bedeutet nicht, das und das und das darfst du nicht machen, sondern es gibt Dinge, in denen du leben sollst und leben kannst. Und so sagt Paulus, und schau mal, legt ab, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Und Freunde, wenn wir das ablegen, ich denke, das hilft für die Einheit. Zorn, schlecht für Einheit, oder? Wut, schlecht für Einheit, hilft nicht so gut für die Einheit, gell? Bosheit, Lästerung, schlecht für Einheit, oder? Amen, ouch, amen. Lästerung, über jemanden schlecht zu reden, nicht gut für Einheit. Hässliche Redensarten, schlecht für die Einheit. Lügt einander nicht, schlecht für die Einheit, oder? Wir müssen so leben, dass wir wissen, hey, ich kann dich vertrauen, du kannst mich vertrauen. Und wenn ich etwas habe, wir reden das, wir besprechen das miteinander. Alles andere ist schlecht für die Einheit. Deswegen, er sagt hier, legt ab. Und schau mal, er redet nochmal, das finde ich so interessant, er redet hier zu Leuten, die gerettet sind. Er sagt am Anfang, ihr seid mit Christus auferweckt worden, Christus ist euer Leben. So, jetzt seid ihr gekommen in diesen Prozess, mit Christus zu leben. Was gehört dazu? Es gehört dazu, täglich meinen Schlafanzug, meinen geistlichen Schlafanzug abzulegen. Und so, wenn ich aufstehe jeden Morgen, da muss ich mich prüfen, da muss ich schauen, Herr, habe ich Probleme mit Zorn? Mit Wut. Nicht jeder von uns hat Probleme vielleicht mit der ganzen Liste. Manche haben mehr Probleme mit Zorn, mit Wut, mit Bosheit, mit Lästerung. Andere Leute anzulügen. Und so wie wir unseren Schlafanzug ablegen, dass wir diese schlechten Sachen, dass wir sagen, Herr, ich hab Probleme in meinem Leben mit Wut, mit Zorn, mit hässlichen Redensarten, Herr, hilf mir. Herr, ich möchte heute mit deiner Hilfe, ich möchte all diese Sachen ablegen. Und dann kommt es, zieht an. Okay? Also Christentum ist nicht nur eine Sache, ich mache das nicht, ich mache das nicht, ich mache das nicht. Okay, aber was machst du dann? Und auch hier Paulus sagt, okay, zieht jetzt an. Also immer, wenn du was merkst von dieser Predigt, dieser Bild, Schlafanzug und normale Kleider, okay? Jeden Morgen Schlafanzug, legt ab, zieht an. Legt ab, zieht an. Es ist ein Prozess, es ist eine tägliche Entscheidung. Und Freunde, ich glaube, wenn wir in diesen Wahrheiten leben, das hilft, dass wir beitragen zu der Einheit der Gemeinde. Zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Merkt ihr, er kommt nochmal zu unserer Identität. Wir sind Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen. Hilft das für die Einheit? Amen, das hilft, oder? Herzliches Erbarmen. Freundlichkeit. Freundlichkeit. Wie schön, freundlich miteinander zu sein. Demut. Demut bedeutet einfach, die richtige Meinung über dich zu haben. Nicht zu hoch, aber eine gesunde Meinung über dich zu haben. Demut. Sanftmut. Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wow. Zieht an. All diese Sachen, Freundlichkeit, Demut, Erbarmen, ertragt einander, vergebt einander. Und all diese Sachen, wir wissen, wenn wir diese Sachen lesen, wir können das vergleichen mit dieser Frucht des Geistes. Wir können das vergleichen, wir wissen, all diese Dinge, die kommen nicht aus unseren Anstrengungen, sondern die kommen durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, auch um in Einheit zu leben, wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist uns formt. Und der Heilige Geist möchte uns so machen. Freundlich, in Demut, Langmut, in Geduld, Erbarmen. Und der Heilige Geist durch verschiedene Situationen, durch Gottes Wort, durch Situationen vielleicht sogar in unserem Leben, er möchte uns formen. Damit wir all diese Eigenschaften in unserem Leben haben. Und merkt ihr erneut, er sagt, ihr seid Auserwählte Gottes, ihr seid Geliebte, ihr seid Heilige. Aber dann, er lädt uns ein, so zu leben, dass diese Eigenschaften sich zeigen in unserem praktischen Leben. Weil genau das ist es. Wir müssen immer wissen, unsere Identität kommt nicht aus das, was wir tun. Unsere Identität kommt aus unserem Status in Jesus Christus. Unsere Identität kommt nicht, ich versuche etwas zu tun, ich versuche heilig zu sein, nein, wir sind heilig. Und weil wir heilig sind, wir tun manche Sachen tun wir nicht, weil das gehört zu unserer Identität. Zu unserer Identität. Es gab eine sehr berühmte Love Story, Liebesgeschichte. Leider muss ich euch sagen, von Anfang an, es war kein Happy End. Ihr werdet gleich erkennen, um was es geht. Aber ich fand immer so interessant, dieses Beispiel. Ein Prinz hat sich vor einigen Jahren in eine Kindergärtnerin verliebt. Hat einen Crush gehabt, ja? So sagt man heute. Er hat einen Crush gehabt auf sie. Auf sie, in sie, keine Ahnung, wie wir das grammatisch jetzt auslegen sollen. Aber auf jeden Fall, dieser Mann namens Charles, ja, Charles, Prinz Charles, jetzt ist er König, er hat sich verliebt in eine ganz normale Englandsbürgerin. In Diana. Ihr kennt es. Und dann, okay, die haben sich verliebt, bla bla bla, die Geschichte geht weiter. Er hat sie geheiratet. Auf einmal war sie Prinzessin. Das war ihre Identität. Auf einmal, so über Nacht, nicht ganz, aber so ungefähr. Auf einmal war sie Prinzessin. Jetzt müsste sie alles lernen. Sie war nicht, weil manche sind, die werden aufgewachsen in so ein königliches Haus und die wissen schon von Kind an, wie das ist, das ganze Prinz, Prinzessin zu sein und wie man sich da verhält. Sie wusste es nicht. Sie war eine ganz normale Person, eine ganz normale Arbeiterin in einem Kindergarten. Prinz Charles hat sich in ihr verliebt, die haben geheiratet. Auf einmal hat sie was? Ein neuer Status. Sie ist eine Prinzessin. So, jetzt kommen alle die Leute da, die ihr zeigen, die ihr beibringen, wie eine Prinzessin läuft. Eine Prinzessin läuft nicht wie eine normale Person, eine Prinzessin läuft anders. Wie sich eine Prinzessin verhält, irgendwie in einer Situation. Eine Prinzessin putzt anders ihre Nase wie eine normale Person. Eine Prinzessin bohrt nicht einfach in ihre Nase, wenn sie Bock darauf hat. Eine Prinzessin isst in einer bestimmten Art und Weise. Eine Prinzessin grüßt in einer bestimmten Art und Weise. Und was daraus gekommen ist, sie musste lernen, was zu ihrer Identität gehört. Sie war Prinzessin durch diese Verbindung durch Prinz Charles. Sie wurde zu Prinzessin, aber sie musste lernen, wie sie sich als Prinzessin jetzt verhält. Hier ist die Sache. Hier ist die Sache. Und vergiss Prinz Charles, nichts gegen ihn, aber hier ist die Sache. Ein anderer Prinz hat sich in uns verliebt. Sein Name Jesus Christus. Und Jesus Christus kam in dieser Welt und Jesus Christus hat Menschen erkauft, hat sich eine Gemeinde, eine Braut gekauft mit seinem eigenen Blut. Diese Gemeinde war nicht von Anfang an eine Prinzessin. Diese Gemeinde war in Schmutz und Verlorenheit. Aber Jesus Christus, er hat sich eine Gemeinde gekauft mit sein eigenes Blut. Er hat diese Gemeinde gereinigt und er möchte diese Gemeinde haben als seine Braut. Und über Nacht, wenn ihr wollt, durch die einfache Tatsache, dass wir unser Vertrauen setzen auf Jesus Christus und sein Werk am Kreuz, wir werden zu Prinzen und Prinzessinnen des Himmels. Was jetzt kommt, und das ist ein Prozess fürs ganze Leben, wir lernen, wie wir als Kinder Gottes, als Prinzen und Prinzessinnen des Himmels leben. Das ist, nein, wir leben nicht in Gesetzlichkeit, das und das, und hier muss ich aufpassen. Nein, wir leben in einer Beziehung mit dem Herrn. Aber der Heilige Geist möchte uns formen in dieser Beziehung mit dem Herrn. Und umso mehr wir mit und nicht gegen den Heiligen Geist wirken, es ist umso einfacher, dass der Heilige Geist all diese Eigenschaften in uns formt. Und Paulus sagt, wir arbeiten zusammen mit Gott. Es ist nicht etwas Passives. Er sagt hier in Kolosse Kapitel 3, legt ab all diese Dinge, die gehören zu eurem altes Leben, die gehören nicht zu eurer neuen Identität. Er redet schon zu geretteten Menschen, die waren nicht mehr verloren, die waren gerettet, aber die haben immer noch diese Dinge da gehabt in ihrem Leben. Und Paulus sagt, ihr müsst diese Dinge ablegen, die gehören nicht zu eurer Identität. Auserwählte, geliebte, heilige Kinder Gottes, die lügen sich nicht gegeneinander, die lästern nicht gegeneinander. Die gehen nicht mit Zorn und mit Wut miteinander um, sondern zieht an Erbarmen, Sanftmut, Demut, Langmut und. Und was mache ich für die Einheit? Was kann ich machen für die Einheit der Jugend, der Gemeinde? Ganz einfach. Ich lasse mich formen von Gottes Geist. In das, was das Wort mir zeigt als Spiegel. Okay, hier ist unser Bild. Zu das sind wir berufen zu werden. Wir sind noch nicht so weit. Kennt ihr, wenn du ein Foto siehst von jemand und du schaust ihm an und du sagst, du siehst nicht so ganz wie dein Bild. Kennt ihr das? Okay, und geistlich, wir sehen noch nicht so aus wie unser Bild. Aber hier möchte Gott uns haben. Und das ist das Schöne, dieser christliche Leben, das ist ein Prozess. Es ist nicht, okay, wir haben jetzt Gott erlebt und nein, sondern das ist jeden Tag, das ist ein Prozess und wir dürfen wachsen. Und selbst wenn wir ab und zu immer wieder Fehler machen, wir dürfen aufstehen und wir dürfen wissen, okay, wir lernen etwas daraus und wir gehen weiter in diesen Prozess. Aber hier ist das, was Gott in uns formen möchte, durch seinen Geist, durch sein Wort. Und was kann ich tun für die Einheit in der Gemeinde? Weil die Einheit ist so wichtig. Und das sehen wir auch immer wieder in Gottes Wort, in dieser zwischenmenschlichen, zum Beispiel auch in Apostelgeschichte, die haben manchmal Konflikte gehabt miteinander. Aber doch kamen sie wieder zusammen, doch haben sie sich versöhnt, doch haben sie erkannt, die gehören zu einem Leib und die wollen nicht zulassen, dass irgendwelche Dinge sie trennt von dieser Einheit für den Jesus selber gebetet hat. So Einheit ist ganz, ganz wichtig. Und nimm dieser Gedanke mit. Was mache ich für die Einheit? Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und wisst ihr, es ist so einfach zu sagen, ja, es wäre mehr Einheit in der Gemeinde, wenn der Bruder, wenn diese Schwester, wenn diese Personen so und so sind. Und nein, es ist nicht, wenn wir so denken, wir haben das Ganze verpasst. Das ist nicht der Punkt. Was mache ich für die Einheit? Legt ab, zieht an. Legt ab, zieht an. Ein Prozess, eine tägliche Entscheidung. Wenn du merkst, du hast Probleme mit Wut. Wow, und es können so viele Sachen passieren, wenn jemand wütend ist. So viele Sachen, die verletzen, die versucht man zu reparieren, das ist schwer. Es werden Dinge gesagt. Es werden Dinge erwähnt. Selbst in der Familie, selbst zwischen Eltern, Kindern, selbst zwischen Mann und Frau, auch in der Gemeinde, zwischen Kumpels, Freunde, Geschwister in der Gemeinde. Deswegen immer, wenn du wütend bist, erstmal calm down. Kühl dich ab, weil in dieser Zustand von Wut, es ist nicht gut, dass du redest. Weil oft der Feind gebraucht diese Wut, um schlechte Sachen aus deinem Mund rauszubringen, Sachen, die verletzen. Und das Problem ist im Nachhinein, du sagst, es tut mir leid, aber du kannst es nicht mehr reparieren. Es entstehen manchmal Verletzungen. Und wenn du merkst, ich habe Probleme mit Wut, die Bibel sagt uns, leg das ab. Wie mit Gottes Geist. Joachim hat es gesagt heute zwischen den Liedern, er hat uns ermutigt und er hat gesagt, wie wundervoll, der Heilige Geist, Gott möchte durch den Heiligen Geist in uns wohnen. Ich meine, Salomo, wer die Geschichte von Salomo liest, er hat gesagt, er hat ein ganz großer Tempel vorbereitet, herrlich, und er hat gesagt, ich möchte ein großer Tempel für unseren großen Gott vorbereiten. Salomo hat gedacht, Gott ist so herrlich, das soll so schön sein wie noch nie. Das soll das Allerschönste sein, was wir machen können. Dieser herrliche Tempel. Und dann kommt Gott und er sagt, ich möchte wohnen in verlorenen Menschen. Nicht diese herrliche Gebäude von damals. Gott sagt, ich möchte wohnen in dein Herz. Dass dein Herz Gottes Zuhause ist. Und was passiert? Wir dürfen und wir können diese Dinge überwinden durch Gottes Geist. Zorn, Wut, Lästern, legt ab. Und dann zieht an. Zieht an. Das machen wir jeden Tag mit unserem Schlafanzug. Wir legen das ab, ziehen es an, unsere Kleider. Warum machen wir das nicht jeden Tag mit unseren geistlichen Kleidern? Denn wir merken, in unserem Leben sind Dinge da. Und ich muss mich von diesen Dingen trennen, weil wenn ich so bleibe, die zerstören meine Beziehungen. Und wenn du merkst, du hast Probleme mit Zorn, mit Wut. Ich möchte dich ermutigen, als junger Mann, wenn du noch nicht verheiratet bist. Mit Gottes Hilfe, löse diesen Aspekt in dein Leben. Weil sonst, wenn nicht, diese Aspekte können viel Schaden errichten später in deiner Familie. Und sag nicht, ich bin so, habt ihr das? Mein Papa war so zornig und mein Opa war so, er hat alles kaputt gemacht im Dorf und mein Uropa, es gab nicht mal ein Dorf, weil die haben Angst gehabt, ein Dorf zu bauen wegen ihm und keine Ahnung was. Und ich bin einfach so und das ist meine Linie. Nein, das ist nicht deine Linie. Hier ist die Sache. Wenn Jesus kommt, du hast eine neue Linie. Amen. Es spielt keine Rolle, wie deine Opa war und wer Alkoholiker war in deinem Leben und wer zornig war in deiner Familie und was die Leute kaputt gemacht haben, als sie gestritten haben und keine Ahnung was. Wenn Jesus bei dir in dein Herz kommt, es entsteht eine neue Linie und das ist eine Linie mit Jesus. Etwas Neues. was in deinem Leben geschieht. Und deswegen bring diese Sachen vor Gott. Sei offen, sei ehrlich. Gott sucht genau diese Ehrlichkeit, wo wir sagen, Herr, ich bin hier vor deinem Thron, ich habe Probleme mit diesen Sachen. Herr, befreie mich, Herr wirke in mir und ich möchte diese Dinge anziehen. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich möchte dich einladen, aber ich möchte dir auch sagen, wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, so wie wir gesungen haben auch heute Abend, Jesus möchte dir ein neues Leben schenken. Und dieses Leben, diese neue Identität, von der wir auch geredet haben heute Abend, die kommt durch Jesu Blut. Es ist allein Jesu Blut, die uns verändert. Es ist allein Jesu Blut, die uns reinwäscht. Wenn du Jesus nicht kennst, das allergrößte Einheit, das allergrößte Schritt zum Einheit, der gemacht worden ist, war die Tatsache, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Wir waren getrennt und weit weg von Gott. Und Gott wollte uns wieder in eine Beziehung mit ihm führen. Der Allergrößte, der einen Schritt gemacht hat für Einheit, war Gott selber, die Person von seinem Sohn Jesus Christus. Er hat den höchsten Preis bezahlt, damit du und ich in Einheit mit Gott kommen können. Und wenn du diese Einheit mit Gott in die erste Linie brauchst in dein Leben, ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist, wenn Gott zu dir geredet hat, wenn du Jesus brauchst, wenn du Gott brauchst, fühl dich frei, hier nach vorne zu kommen, zusammen mit dir aus dem Jugendteam und Gebetsteam, wir werden für dich beten. Und dann auf die andere Seite, wenn du merkst, du hast in irgendwelche Bereiche Kämpfe, aber du sagst heute Abend, ich möchte ein Teil sein von Einheit in der Jugend, in der Gemeinde. Ich möchte, dass dieses Wort in Erfüllung geht. Einer wird 1000 jagen und zwei 10.000. Amen. Dass wir zehnfache Kraft haben. Wegen und durch unsere Einheit. Und du sagst heute Abend, ich möchte wirklich ein Teil sein von dieser Einheit. Und ich möchte Sachen, die in meinem Leben sind, mit denen ich mich beschäftige, ich möchte sie ablegen heute Abend. Ich möchte sie vor das Kreuz bringen. Und du möchtest für dich beten lassen. Ich möchte dich auch einladen, nach vorne zu kommen. Ich werde jetzt kurz beten und dann werden wir in eine Zeit gehen in Anbetung. Wir werden einfach Gott suchen weiter im Gebet. Und wenn du Gebet brauchst, fühl dich frei zu kommen. Fühl dich frei, so wie Gott zu dir geredet hat. Fühl dich frei, vor Gottes Gegenwart zu kommen, ihm zu suchen heute Abend. Und es werden auch Menschen hier sein, die dich unterstützen können im Gebet. Halleluja, Vater, wir kommen her vor deinem Thron heute Abend. Herr, wir danken dir, Jesus. Wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass du uns rufst, Vater, jeder einzelne von uns, Herr, dass wir in Einheit leben, Vater, dass wir vor deinem Thron in Einheit sind und in Einheit kommen als dein Volk, Vater. Herr, ich bete, Herr, dass du uns vergibst, Vater, Herr, auch für die Sachen, die uns manchmal getrennt haben, Vater, die Sachen, die wir als so wichtig geachtet haben, obwohl die nicht so wichtig waren. Und wegen dieser Sachen, wegen dieser Dinge, Vater, wir haben vielleicht zugelassen, dass der Feind uns voneinander trennt, voneinander entfernt. Und heute Abend, Vater, verstehen wir, haben wir verstanden, wie wichtig diese Einheit ist, Vater. Heute Abend verstehen wir deinen Ruf zu Einheit, Vater, für jeden einzelnen von uns, Herr. Und wir möchten Sachen ablegen, Herr. Wir möchten Wut und Zorn und Lästen und schlechte Gerede, Vater, und Bosheit und Sachen, die vielleicht uns betrügen, Jesus, die möchten wir ablegen, die möchten wir auf die Seite tun heute Abend, Vater. Und wir möchten Neues anziehen, Herr. Wir möchten all diese Sachen, was eigentlich dein Charakter beschreiben, was diese Frucht des Geistes beschreiben, das möchten wir neu anziehen in unser Leben, Herr, damit wir wirklich auch beitragen zu dieser Einheit deiner Gemeinde, Vater. Halleluja, Vater, erfülle du deine Gemeinde, Herr, mit Kraft, Vater, und wir danken dir, so wie wir dein Wort gelesen haben, diese übernatürliche Kraft, auch in geistlicher Kampf, auch in Evangelisation, Herr, das kommt alles von dir, das kommt alles durch deinen Geist, Vater, und dein Geist kann uns verändern, Herr, wir sind in einem Prozess der Veränderung, wir sind nicht vollkommen, Herr, wir sind nicht perfekt, aber wir sind in deine Hände, Herr, und du veränderst unser Leben nach der Identität, die du uns geschenkt hast in Jesus Christus, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir eine neue Identität haben, Herr. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind, Vater. Und ich bete heute Abend, falls jemand da ist, der noch nicht gerettet ist, lass, dass er in diese das wichtigste Einheit kommt mit dir, Vater, mit dir als Herr und als Vater über sein oder über ihr Leben, Jesus. Halleluja, Vater, wir erheben dich, Jesus. Wir beten dich an, Vater. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.